Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz zur Wochenmitte. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und sage noch einmal an dieser Stelle ein gutes und gesundes und hoffentlich friedliches neues Jahr an alle, die ich noch nicht gesehen habe. Und bevor wir heute zu den Themen des Kabinetts kommen, übergebe ich einmal an Frau Haas vom Arbeitsministerium für eine traurige Nachricht.
Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss Sie heute leider darüber informieren, dass eine Sprecherin unseres Teams, Christine Göbner, gestern nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. Wir verlieren damit nicht nur einen sehr, sehr wertvollen Teil unserer Pressestelle, sondern vor allen Dingen einen sehr warmherzigen, klugen und ganz reizenden Menschen. Unsere Gedanken sind vor allen Dingen bei ihrer Familie und ihren beiden Töchtern.
Danke für Ihre Worte von unserer Seite, herzliche Anteilnahme und auch für, also vor allem für die Angehörigen, aber auch für das Team der Pressestelle. Und auch wenn es nicht so einfach ist, nach solchen Nachrichten zur Tagesordnung überzugehen, starten wir jetzt trotzdem mit den Themen des Kabinetts, die Herr Hebestreit für uns hat.
Ja, wie üblich hat das Bundeskabinett heute getagt. Es gibt zweieinhalb Punkte, die ich Ihnen davon vortragen will. Zum einen hat häusliche Gewalt in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Die Mehrheit der Opfer solcher Gewalt sind bekanntlich weiblich. Und die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, sie besser zu schützen. Und um das zu erreichen, hat das Kabinett heute eine Formulierungshilfe beschlossen. Wie Sie wissen, gibt es das bestehende Gewaltschutzgesetz, das einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Betroffenen von Gewalt leisten. Es ermöglicht nämlich, Schutzanordnungen zu erlassen. Und der Gegenstand einer Schutzanordnung kann beispielsweise ein Verbot sein, eine Wohnung zu betreten, sich einer Person zu nähern oder Kontakt aufzunehmen. Geplant sind nun mit dieser Formulierungshilfe, das bestehende Gesetz an zwei Punkten zu ergänzen. Erstens können Familiengerichte in Hochrisikofällen das Anlegen einer sogenannten elektronischen Fußfessel anordnen. Sie ist ein effektives Mittel, um Gewalt im Einzelfall zu verhindern. Sie ermöglicht die Sicherstellung von Abstandsgeboten zwischen Tätern und Opfern sowie ein unmittelbares Eingreifen der Polizei bei einem Verstoß. Dabei muss die elektronische Aufenthaltsüberwachung, wie das im korrekten juristischen Deutsch heißt, unerlässlich sein. Die Anordnung darf höchstens für 3 Monate erfolgen, kann aber um weitere 3 Monate bei fortbestehender Gefahr für das Opfer verlängert werden. Zweitens können Familiengerichte Täter zur Teilnahme an sozialen Trainingskursen verpflichten. In diesen Kursen werden Tätern Lösungswege aufgezeigt, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Vorteil der sogenannten Täterarbeit kann die Verhinderung künftiger Gewalt und ein besserer Opferschutz sein. Außerdem hat das Kabinett heute den 9. Bericht zur Lage der älteren Generation in Deutschland beschlossen. Schon der Titel des Berichtes »Älter werden in Deutschland – Vielfalt der Potenziale und Ungleichheit der Teilhabechancen« macht deutlich, es geht um eine nachhaltige Alterspolitik unter den Bedingungen aktueller Herausforderungen. Die zuständige Ministerin hat in einer Pressekonferenz die Kernerkenntnisse Ihnen auch schon dargelegt. Deshalb halte ich mich hier etwas kürzer. Dem Bericht liegt ein Gutachten zugrunde, das die wesentlichen Hürden für die Teilnahme älterer Menschen aufzeigt, zum Beispiel Armut, fehlender altersgerechter Wohnraum, mangelnde barrierefreie Angebote der Mobilität, fehlende Sozialeinbindung, Krankheit, aber auch Diskriminierung. Der 9. Altenbericht gibt darüber hinaus Empfehlungen, wie die Teilhabe älterer Menschen weiter verbessert werden kann, beispielsweise durch eine Stärkung der deutschen Alterssicherungssysteme, die Schaffung bezahlbaren altersgerechten Wohnraums und eine Ausweitung niedrigschwelliger Angebote der Gesundheitsförderung für ältere Menschen. Die Bundesregierung hat bereits ressortübergreifend Programme aufgelegt und Initiativen gestartet, um die Teilhabe älterer Menschen zu stärken und der Altersarmut zu begegnen. Angesichts des demografischen Wandels liegt es im Interesse aller, dass die Menschen in unserem Land eine möglichst gute Erwerbsbiografie haben, so lange wie möglich selbstbestimmt leben und sich in die Gesellschaft einbringen zu können. Und dann habe ich noch einen weiteren Punkt. Das Bundeskabinett hat heute den Weg für die Unterzeichnung des von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vorgelegten Verwaltungsabkommens zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbände für eine Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubkunst freigemacht. Das Abkommen ist ein Ergebnis eines sehr breiten und vertrauensvollen Abstimmungsprozesses mit allen relevanten Akteuren, insbesondere mit dem Zentralrat der Juden und der Jewish Claims Conference. Die Einigung zwischen Bund, allen 16 Ländern sowie den kommunalen Spitzenverbänden zur Errichtung einer gemeinsamen Schiedsberichtsbarkeit NS-Raubgut sichert uns ein politisch harmonisiertes Verfahren in Deutschland zur weiteren Umsetzung der Washingtoner Prinzipien von 1998 und der gemeinsamen Erklärung von 1999. Die Errichtung einer Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubkunst als Weiterentwicklung der 2003 eingerichteten beratenden Kommission ist ein wichtiger Schritt bei der Aufarbeitung der NS-Terrorherrschaft durch Deutschland. Die Bundesregierung setzt damit ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um, das insbesondere die Rechte der Opfer und ihrer Nachfahren in strittigen Restitutionsfällen stärkt. Zentraler Punkt ist dabei, dass ein schiedsgerichtliches Verfahren künftig einseitig von einer der beteiligten Konfliktparteien eingeleitet werden kann. Und zudem werden Entscheidungen künftig rechtlich verbindlich und durchsetzbar sein. Deutschland begegnet mit diesem Verwaltungsabkommen nicht zuletzt der national und auch international vorgebrachten Kritik am bisherigen Verfahren und schließt damit zu Ländern wie Frankreich oder den Niederlanden auf. Soweit mein Bericht aus der heutigen Kabinettssitzung.
Vielen Dank dafür.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gibt es Fragen zu den Kabinettsthemen?
Herr Jessen? Ja, ich habe zwei Themen. Ich beginne mal mit dem Thema häusliche Gewalt. Können Sie oder das einbringende Ministerium etwas dazu sagen, ob sich die Struktur, die Art der Gewaltakte signifikant verändert hat oder ist das im Wesentlichen unverändert geblieben?
Übergebe ich an das Justizministerium.
Ja. Genau, also zur Art der Gewalt, ich kann gucken, ob ich dazu was nachreichen kann, kann ich leider nicht sagen, weil so bin ich der Auffassung, wir dafür auch nicht zuständig sind. Ich will jetzt nicht trauen zu fragen, ob vielleicht die Kolleginnen und Kollegen vom Familienministerium was ergänzen können, aber ich kann aus der rechtlichen Perspektive sagen, die Struktur des Aufbaus des Gewaltschutzgesetzes und die Trennung in einmal den zivilrechtlichen und den öffentlich-rechtlichen Gewaltschutz, der bleibt damit gleich.
Ja, zweite oder Nachfrage zum selben Thema. Es gab in der Vergangenheit, wenn sich Veränderungen, vor allem Zunahmen in Statistiken ergaben, manchmal die Vermutung, dass es mehr eine Zunahme des Anzeigeverhaltens war als eine Zunahme tatsächlicher Taten. Können Sie dazu etwas sagen?
Ich kann vielleicht auch hier nochmal darauf hinweisen, dass wir heute ausschließlich Änderungen am zivilrechtlichen Bereich. Also es geht darum, dass eine Person sich bedroht fühlt. Das ist ja oft auch eine subjektive Wahrnehmung und diese kann dann eben die Familiengerichte anrufen, um privatrechtlichen Schutz gegen einen möglichen Aggressor zu bekommen. Der Bereich des Polizeirechts, der ja in die Zuständigkeit der Länder fällt und wo eben der Staat von sich aus in der Gefahrenabwehr tätig werden kann, der bleibt davon unberührt. Nichtsdestotrotz frage ich gerne nochmal nach, ob auch wir dazu Zahlen vorliegen haben, dass die Zahlen der häuslichen Gewalt insgesamt leider zugenommen haben. Das hat ja Herr Hebestreit schon gesagt. Und das hat Herr Wissing in der Pressemitteilung, in dem Zitat, was wir gerade rumgeschickt haben, auch noch mal betont. Und dass es deshalb sehr dringlich war, das auch noch in dieser Legislaturperiode voranzutreiben. Und dass er hofft, dass das auch in dieser Legislaturperiode noch seinen Weg durch den Bundestag findet.
Ja, vielen Dank. Die Notwendigkeit der Maßnahme sollte mit der Frage auch nicht in Zweifel gezogen werden. Ich hätte dann eine Frage zum anderen Kabinettsthema, aber wenn...
Machen wir bei Ihnen weiter, weil es keine weiteren...
Ja, das ist dann die Raubkunstschiedsstelle. Ich weiß nicht, ob Herr Hebestreit oder gegebenenfalls ansonsten das BMK selbst nochmal nachliefern kann. Können Sie etwas dazu sagen, wo die Schiedsstelle angesiedelt werden soll und wer die Mitglieder dieser Schiedsstelle sein werden oder dieser Schiedsgerichtsbarkeit sein werden?
Ich glaube, ich bin zuständig, weil das die BKM dem Bundeskanzleramt zugeordnet ist, aber mein Sprechzettel endet da, wo er endet und deswegen muss ich Ihnen das nachreichen. Es tut mir leid.
Ach, wenn es nachgereicht wird, ist doch schön.
So, dann arbeite ich mich jetzt mal an den Themen entlang, die Sie mir vorher schon zugerufen haben und fange mal mit einem Blick in die USA an, weil es da viel Fragebedarf gibt und ich würde mal bei dem künftigen Präsidenten beginnen. Und Sie zeigen mir noch mal kurz an, wer sich zu was gemeldet hatte, weil ich das jetzt hier nicht mehr genau zugeordnet hatte. Herr Demian.
Demian von Osten, ARD. Herr Hebestreit, die 5%-Forderung, was sagt denn die Bundesregierung dazu?
Also es gibt dazu ein eingespieltes Verfahren auf Ebene der NATO und dieses Verfahren, das läuft gerade. Wenn dann die Ergebnisse vorliegen, beugt man sich politisch darüber und dann bewertet man sie und zieht die nötigen Schlüsse.
Dann mache ich bei Frau Gerhäuser weiter.
Und geht es noch ein bisschen direkter, weil es haben ja auch schon Politiker reagiert, die insgesamt sich geäußert haben, wie man auf so PK-Vorstöße des künftigen Präsidenten am besten reagieren sollte. Was ist die Haltung des Bundeskanzlers?
Also ich glaube, das liegt nicht, oder das wäre jetzt eine Amtsanmaßung, wenn ich Politikern Vorschläge machen sollte, wie sie auf Pressekonferenzen anderer designierter Staats- oder Regierungschefs reagieren sollten. Grundsätzlich ist es so, dass wir das alles natürlich sehr genau zur Kenntnis nehmen und uns mit unseren engsten Verbündeten, zu denen auch die USA zählen und weiterhin zählen werden, eng abstimmen. Und das wird sich auch mit der Administration von Donald Trump fortsetzen.
Dann Herr Tuffinier.
Jetzt nicht zu den 5%,
nee,
sondern
zu Trump.
Zu Trump, genau. Herr Ebestreit, Herr Trump hat seine Expansionsgelüste gegenüber zwei NATO-Partnern geäußert, Kanada und Dänemark, Stichwort Grönland. Gibt es da eine Stellungnahme dazu? Und nehmen Sie diese Äußerung auch ernst?
Also wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, aber wir wissen, irgendwas ist jetzt ein
Störgeräusch.
Wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen und es gilt, wie immer, das ehrende Prinzip der Charta der Vereinten Nationen und auch der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, nämlich dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen. Und daran halten sich alle und so wird das sicherlich auch bleiben.
Nochmal die Frage war, wie ernst nehmen Sie das? Das ist Kenntnis nehmen, ist ja klar, aber wie ernst nehmen Sie solche Äußerungen oder sehen Sie das nur als...
Ich will das gar nicht bewerten. Ich nehme es zur Kenntnis. Ich will es nicht qualifizieren, ist vielleicht der richtigere Ausdruck.
So, sind jetzt noch Fragen zu den jüngsten Aussagen Trumps. Dann machen wir mal mit Meta und X weiter und ich bin bei Herrn Berndt.
Also Herr Zuckerberg hat ja angekündigt, den Faktencheck einzustellen, zumindest erstmal in den USA. Was sagt die Bundesregierung dazu? Wie bewerten Sie das? Befürchten Sie eine neue Welle von Falschinformationen?
Erstmal muss man, wie Sie ja richtig sagen, ist die Ankündigung von Herrn Zuckerberg jetzt zunächst einmal auf die USA beschränkt gewesen. Es gibt den Digital Service Act, der für die Europäische Union die rechtlichen Grundlagen schafft, an die sich alle Plattformbetreiber zu halten haben. Und das habe ich am Montag hier in einer anderen Causa auch schon gesagt, die haben die Zuständigkeit und auch für die Durchsetzung dieser Grundlagen, die dort miteinander vereinbart worden sind und die für die Plattformbetreibenden gelten. Und wir haben großes Zutrauen in die EU-Kommission, dass sie da ihrer Aufgabe auch nachkommt.
Vielleicht könnte das Digitalministerium noch ergänzen. Also Minister Wissing sagte, er setzt auf die Europäische Union. Also was kann Europa da tun? Und müsste nicht auch die Bundesregierung dort initiativ werden? Was wären Bundesregierungsmöglichkeiten?
Genau, also der DSA enthält mit Blick auf die großen Online-Plattformen hier die Zuständigkeit ganz klar. Und der Minister hat sich ja auch eindeutig, genauso wie Herr Hebestreit eben geäußert, dass da die EU auch das natürlich auch anwenden wird und dies genau prüfen wird. Mit Blick auf die Details, falls sich Meta nicht an den DSA halten sollte, kann die EU-Kommission ein Bußgeld erlassen, das bis zu 6% des weltweiten Umsatzes nach sich ziehen kann. Es ist die Aufgabe der EU-Kommission sicherzustellen, dass sich die sehr großen Plattformen, egal wo sie ihren Sitz haben, sobald sie ihren Dienst in der EU auch anbieten, auch an diese Regeln halten. Wir haben auch keinerlei Anlass daran zu bezweifeln, dass die EU dem nicht nachkommen wird.
Und eine eigene Initiative der Bundesregierung halten Sie nicht für notwendig?
Wir sind davon überzeugt, dass die EU sich dem widmen wird.
So, dann bin ich bei dem Kollegen von Euraktiv.
Danke, genau. Ich würde da noch mal gerne nachhaken beim Digitalministerium, ob da vielleicht Gespräche in irgendeiner Form laufen über eine deutsche Initiative hinaus, sondern einfach nur, ob Deutschland sich da in Gespräche eingebracht hat zum Thema DSA, aber auch speziell bezogen auf das Gebaren von Elon Musk im deutschen Wahlkampf.
Einmal nochmal zum Thema Meta und insgesamt Überprüfung der EU-Kommission. Minister Wissing war bereits im Austausch mit der neuen Kommissarin dazu gewesen und weiß auch sehr genau, dass sie diese Fragen sehr ernst nimmt. Und er hat auch nochmal betont, dass sie seine volle Unterstützung hat und auch sein Vertrauen. Mit Blick auf die Wahlbeeinflussung kann ich Ihnen nochmal sagen, dass wir in Europa hier diesen DSA einen einheitlichen Rechtsrahmen haben und auch klare Verantwortung von Online-Plattformen für einen demokratischen Prozess. Der Digital Service Act enthält halt verschiedene Regelungen, unter anderem zum Schutz demokratischer Wahlen, die um diese halt vor Manipulation zu schützen. Zum einen sind die Transparenzpflichten, das heißt, Plattformen müssen politische Werbung klar kennzeichnen. Der weitere Punkt ist die Risikobewertung. Plattformen müssen müssen Risiken für demokratische Prozesse identifizieren und mindern. Nachzulesen auch in Artikel 33 bis 34. Weiterer Punkt ist der Datenzugang. Behörden und Forscher erhalten besseren Zugang zu Plattformdaten, um auch Manipulationsversuche auch erkennen zu können. Und wie gesagt, da ist es auch sinnvoll, gebündelt bei großen Plattformen EU-weit diesen Blick zu nehmen.
Aber das Gespräch, das Sie jetzt angesprochen hatten, das war bevor diese ganzen Dinge geschehen sind. Das war jetzt kein aktuelles in der letzten Woche oder in den letzten Tagen, richtig?
Nein.
Okay, danke.
Ich hatte noch weitere Meldungen von Herrn, Herr Ratz. Ja.
Dankeschön, Herr Hebestreit, zum Thema X. Inwieweit erwägt die Bundesregierung einen Rückzug von der Plattform?
Die Pläne sind nicht weiter gediehen als vorgestern um diese Zeit.
Es war relativ ausführlich Thema am Montag in der REC-PK. Vielleicht kann man da nochmal im Protokoll danach gucken.
Ich werde gerade hingewiesen, vorgestern war ein bisschen früher. Wir haben schon um 11.30 Uhr getagt.
So, gab es weitere Meldungen zu X, Musk oder den USA? Nee, dann machen wir thematisch weiter und ich komme zur Grundsteuer und bin bei Herrn Skopin. Moment, das ist noch nicht, ist immer noch das Falsche jetzt.
Ja. Philipp Skopin, RTL NTV, Frage ans BMF. Grundsteuerreform, klar, Umsetzung liegt bei den Kommunen, aber die Reform ja von Ihnen. Die Haushalte bekommen teilweise drastische Erhöhungen jetzt ins Haus geflattert, teilweise bis 4.700%, haben wir gehört. Wie erklären Sie sich so eine Entwicklung? Hätte man das nicht bei der Gesetzgebung verhindern können?
Vielen Dank für Ihre Frage. Und dazu kann ich nur sagen, dass die Reform darauf basiert, dass das Bundesverfassungsgericht damals die bisherige Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt hat. Und deswegen hatte die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode die Grundsteuer reformiert und deswegen hatte sich auch das BMF frühzeitig hierzu mit den Ländern auf ein wertabhängiges Verfahren geäußert. Die Umsetzung dazu liegt bei den Ländern.
Eine Frage, aber eine Obergrenze für solche drastischen prozentualen Steigerungen, war das angedacht? Hätte man das machen können?
Das liegt bei den Ländern, die Umsetzung.
So. Dann komme ich zum Thema Staatsbürgerschaft und bin da erstmal bei Herrn Bassai.
Achso.
Ja.
Sorry. War ein bisschen abgelenkt. Ich hätte da eine Frage vielleicht ans BMI oder an BMJ. Der Oppositionsführer Friedrich Merz hat angekündigt, wenn er an der Regierungsverantwortung ist, die Staatsbürgerschaftsreform nochmal zu ändern oder Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern. In der Migranten-Community gibt es da große Verunsicherung, besonders bei denen, die sich einbürgern lassen wollen. Können Sie da so ein bisschen Klarheit schaffen? Kann man dann später die Einbürgerung wieder einziehen? Wie ist die Rechtslage dort?
Vielen Dank für die Frage. Ich möchte vielleicht mal voranstellen, dass wir natürlich wie üblich von hier Vorschläge oder Forderungen aus dem politischen Raum nicht kommentieren. Die Bundesinnenministerin hat sich am Montag, dazu auch schon geäußert. Sie hat nochmal darauf hingewiesen, dass sie mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Juni 2024 die Voraussetzung, um den deutschen Pass zu erhalten, viel strenger gemacht hat als bisher. Es gibt jetzt klare rote Linien, keinen deutschen Pass für Kriminelle, keinen für Antisemiten, keinen für Menschen, die nicht glasklar zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, keinen für Männer, die die Gleichberechtigung von Frauen missachten und keinen deutschen Pass für Menschen, die nicht selbst für sich und für ihre Familien sorgen können. Es geht also darum, das Staatsangehörigkeit strenger zu machen und darum, dass ausländische Kriminelle gar nicht erst den deutschen Staatsbürger, die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben können. Zur allgemeinen rechtlichen Einschätzung kann ich sagen, dass ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit allein aufgrund eines Verstoßes gegen Strafvorschriften nicht mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikel 16 Absatz 1 Grundgesetz vereinbar wäre. Wenn einem Kriminalitätsphänomen mit dem vorhandenen rechtsstaatlichen Instrumentarium begegnet werden kann, stellt sich der wegen des hohen Schutzgehaltes des Artikel 16 Absatz 1 Grundgesetz nur als Ultima Ratio in Betracht kommende Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nicht als verhältnismäßiges Mittel dar. Eine Verlustregelung, die an strafbare Handlungen anknüpft, würde zudem gegen das Europäische Übereinkommen vom 6. November 1997 über die Staatsangehörigkeit und könnte im Falle des Verlusts der Unionsbürgerschaft auch gegen das Recht der Europäischen Union verstoßen.
Nachfrage? Dann Herr Bernd dazu.
Das war die gleiche Frage, danke.
War die gleiche Frage. Dann machen wir thematisch schon weiter und werden jetzt mal außenpolitisch. Und ich komme zu Syrien und dem jüngsten Besuch der Außenministerin in Syrien, zu dem Herr Warwick eine Frage hat.
Im Rahmen ihres Syrienbesuchs hatte Außenminister Baerbock ja erklärt, es sei Zeit für Russland, seine Militärbasen in Syrien zu verlassen. Jetzt gibt es neben den russischen Militärbasen, die völkerrechtskonform auf Vertragsebene dort eingerichtet worden, ja auch mehrere US-Basen in Syrien. Exemplarisch sei auf Al-Tanf im Südosten des Landes verwiesen. Dort ist Stand Dezember 2024. Laut Pentagon-Angaben sind alleine dort 2000 US-Soldaten stationiert. Dies allerdings ganz ohne Vertrag oder andere völkerrechtliche Grundlagen. Herr Wagner, Sie werden meine Frage erahnen. Aus welchen Beweggründen hat sich denn die Außenministerin gegen die völkerrechtlich legitimierten russischen Basen ausgesprochen, aber nicht gegen die völkerrechtswidrigen US-Basen auf syrischem Staatsgebiet?
Herr Warwick, die Außenministerin hatte sich ja vor ihrer Ankunft bei der Reise dazu schon eingelassen. Wenn man auf die russischen Basen oder die russische Präsenz, den russischen Einfluss in Syrien schaut, muss man ja vor allen Dingen auf den Kontext schauen, dass Russland über Jahre das Regime von Bashar al-Assad unterstützt hat und die Zivilbevölkerung dort sozusagen dessen Gewalt gegen die Zivilbevölkerung unterstützt hat, Zivilisten bombardiert hat. Und ich glaube, auf was wir da abstellen ist, und das hat die Außenministerin ja auch gesagt, dass die Menschen in Syrien nicht vergessen haben, auf welcher Seite Russland da stand. Und insofern läuft da jetzt, und das ist ja eine syrische Angelegenheit am Ende, natürlich die Frage, wie geht die neuen Machthaber in Syrien mit der russischen Präsenz um? Und in dem Kontext hat sich die Außenministerin eingelassen. Ich würde das nicht verknüpfen mit dem Antiterrorkampf, den die Amerikaner in Syrien führen.
Nachfrage?
Ja, die Antwort hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen. Sieht die Bundesregierung die US-Militärbasen, wohlgemerkt mehr als 2000 US-Soldaten, und das ja seit schon mehreren Jahren stationiert auf russischem Staatsgebiet ohne jeglichste Einladung, sieht sie die als völkerrechtskonform oder völkerrechtswidrig an? Und wenn sie die als völkerrechtswidrig ansieht, wieso verurteilt die Außenministerin dies nicht oder fordert nicht auch die US-Amerikaner zum Abzug auf?
Herr Baerbeck, ich habe hier gar keine völkerrechtliche Einordnung geliefert, sondern ich habe dargelegt, dass es uns außenpolitisch jetzt darum geht, die Stabilisierung in Syrien zu begleiten und alles dafür zu tun, dass Syrien zu einer guten Entwicklung kommt. Und klar ist doch auch, und das ist auch Teil des Komplexes, dass in Syrien von Syrien aus lange Zeit Terrorismus ausging und es dort ein Engagement der Amerikaner gab, andere auch. Jetzt stellt sich aber die Frage ja doch, wie gestaltet sich der Prozess in Syrien und wie ist die ausländische Einflussnahme auf diesen Prozess in Syrien? Und in dem Kontext muss man auch die russischen Basen sehen.
Herr Ratz, zu dem Kontext?
Ja, vielen Dank, Herr Wagner. Der französische Außenminister Barrot hat heute Morgen gefordert, dass die EU die Sanktionen gegen Syrien zumindest lockert zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wie ist da die Haltung der Bundesregierung? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Ratz. Auch wir haben ja Ideen eingebracht zu der Thematik. Es ist ja ganz klar, dass sich jetzt die Frage stellt, und es schließt an das an, was ich eben gegenüber Herrn Warwick gesagt hat, wie wir umgehen mit den bestehenden Sanktionen. Infolge der massiven Unterdrückung gegen die syrische Bevölkerung gab es ja von den Vereinten Nationen und auch von der EU verhängte Sanktionen. Und jetzt gibt es eben eine neue Lage vor Ort. Und damit stehen natürlich auch die bestehenden Sanktionen auf den Prüfstand. Lassen Sie mich vielleicht eins sagen. Ganz klar ist natürlich, dass die Sanktionen gegen diejenigen, die während des Bürgerkrieges schwere Verbrechen begangen haben und das Assad-Regime stützten oder von ihm profitierten, aufrechterhalten werden. Andererseits müssen wir eben, und das schließt an das an, was ich gesagt habe, jetzt diskutieren und uns aktiv darüber Gedanken machen, wie wir die syrische Bevölkerung unterstützen können. Und da ist eben eine mögliche Maßnahme auch eine Erleichterung von Sanktionen gegen einzelne, zuvor vom Assad-Regime vielleicht dominierte Wirtschaftssektoren oder eben andere. Aber das geht in der EU nur einstimmig und deshalb laufen da jetzt die Diskussionen in Brüssel.
Nachfrage, in welchen Sektoren sehen Sie denn es am dringlichsten an, dass man Sanktionen lockert, um die Lage vor Ort zu verbessern?
Naja, das ist ja das, was ich eben schon angedeutet habe. Es geht jetzt darum, zu einer Stabilisierung beizutragen. Und da sind natürlich vor allen Dingen Fragen von sozusagen der wirtschaftlichen Entwicklung, Fragen von Rückflüssen auch vielleicht von sozusagen der syrischen Diaspora im Ausland. Das sind alles Fragen, die sich stellen. Und deshalb laufen da jetzt die Gespräche in Brüssel. Und man schaut sich eben auch genau an, wie und in welchen Bereichen sich welche Sanktionen wie ausgewirkt haben und welchen Effekt haben. Und diese Gespräche laufen jetzt.
Zweite Frage zu Syrien. Ja, Herr Warwick.
Herr Wagner, ich versuch's nochmal. Die schon genannte US-Militärbasis Al-Tanf in Syrien wurde 2016 etabliert, wie gesagt, ohne jeglichste völkerrechtliche Grundlage. Deswegen würde mich trotzdem noch interessieren, das können Sie gerne auch mit Ja oder Nein beantworten. Sieht die Bundesregierung die US-Militärbasis in Syrien als völkerrechtskonform an?
Herr Warwick, das ist doch eine Frage, die Sie letztlich an die Regierung Damaskus richten müssen, ob Sie sozusagen einverstanden sind mit einer Präsenz der Amerikaner in Syrien oder mit einer Präsenz der Russen in Syrien. Ich habe zu dem Komplex, zu dem Sie mich ja eben schon gefragt haben, das gesagt, was ich zu sagen habe.
Ja, aber der Punkt ist ja, die Russen, wie Sie genannt haben, haben seit über 50 Jahren, zum Beispiel im Fall von Tartus, völkerrechtliche Verträge mit der Syrischen Republik. Die US-Amerikaner sind einfach nach Syrien reingegangen, haben da ihre Militärbasis etabliert. Das hat ja auch unter Umständen, in Anführungszeichen, Vorbildcharakter für andere Länder. Deswegen wäre es doch schon relevant, dass die Bundesregierung sich positioniert, ob sie so ein Vorgehen legitimiert oder nicht.
Aber Herr Warwick, welches, vielleicht lassen Sie mich das noch sagen, welches Vorgehen wir nicht als legitim ansehen oder auch nicht gutheißen können, ist, wenn Russland über Jahre ein Regime in Damaskus gestützt hat, was für den Tod von Hunderttausenden Menschen verantwortlich ist und sich auch aktiv an Kampfhandlungen gegen Zivilisten in Syrien beteiligt haben. Das ist doch der Hintergrund der russischen Präsenz in Syrien. Und es stellt sich eben jetzt die Frage für die neuen Machthaber in Damaskus, wie sie damit umgehen. Das ist deren Entscheidung. Aus unserer Sicht sollte Russland seinen Einfluss in Syrien zurückziehen.
Alle Fragen fair enough, aber ich würde Sie bitten, einfach selbe Fragen nicht irgendwie dreimal zu wiederholen. Gut, aber das liegt dann in Ihrem Ermessen und ich bewerte jetzt auch die Antworten nicht, aber trotzdem muss man die gleiche Frage nicht dreimal stellen. Ich mache weiter bei Fragen ans Verteidigungsministerium und bin bei einer Frage zur Ukraine-Kontaktgruppe, zu Syrien noch, Herr Basay, Entschuldigung, das hatte ich noch nicht.
Genau. Ja, nochmal zu den Sanktionen. Wir sehen ja, dass die Bundesregierung für die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien und mögliche Wirtschaftshilfen für das Land auf Bedingungen knüpft. Die Sanktionen wurden damals als Reaktion auf das gestützte Regime verhängt. Ist das für Sie vertretbar, dass weiterhin Menschen, die dieses Regime gestürzt haben, sehr lange auf die Aufhebung der mit Sanktionen zu belegen und auf vielleicht die Machthaber auf Linie zu bringen?
Also lassen Sie mich vielleicht nochmal ausführen. Ich dachte, ich hätte das eben schon gesagt. Also da laufen jetzt Diskussionen, wie wir mit den bestehenden Sanktionen, die sich eben gegen das Regime von Bashar al-Assad gerichtet haben, umgehen, mit Blick auf, welche Rolle diese Sanktionen auch spielen bei einer möglichen Unterstützung einer Stabilisierung eines politischen Prozesses in Syrien. Das sind wichtige Diskussionen. Wir müssen uns dieser Frage stellen, weil sie eben sonst auch einer positiven Entwicklung gegebenenfalls ja im Wege stehen. Aber klar ist ja auch, und das hat ja die Außenministerin bei ihrem Besuch in Damaskus auch betont, wir haben das von dieser Stelle hier ja auch getan, wir schauen uns die Entwicklung in Syrien jetzt sehr genau an. Wir schauen uns an, in welche Richtung das geht. Das Kapitel ist ja jetzt erst aufgeschlagen für die Zukunft Syriens und wie es dann geschrieben wird, steht, glaube ich, noch wirklich in Frage. Es gibt positive Signale der HTS, die da in Damaskus ja jetzt de facto die Kontrolle hat. Es gibt aber auch besorgniserregende Signale und insofern werden wir da sehr genau hinschauen. Klar ist, es braucht einen politischen Prozess, der inklusiv ist, der die ethnischen und religiösen Gruppierungen, die es in Syrien gibt, mitnimmt und diesen dort auch eine Rolle gibt. Und das gucken wir uns sehr genau an.
Herr Ratz, noch zu Syrien?
Ganz kurz, Herr Wagner, das nächste Treffen der EU-Außenminister ist ja erst am 27. Januar, soweit ich weiß. Wäre es möglich, dass da vorher schon eine Entscheidung fallen könnte?
Herr Ratz, darüber möchte ich nicht spekulieren. Wie gesagt, die Gespräche laufen jetzt in Brüssel und nochmal, es ist so, dass Sanktionsentscheidungen in der EU tatsächlich einstimmig gefällt werden müssen. Insofern muss das alles gut abgestimmt und gut besprochen sein.
So, wer wollte zur Ukraine-Kontaktgruppe fragen? Herr Berndt.
Ja, es ist eine Frage an Herrn Müller. Also morgen tagt wieder die Ukraine-Kontaktgruppe und ich wollte gerne wissen, mit welcher Haltung die Bundesregierung da reingeht. Was sind die Erwartungen an diese Gespräche?
Die konkreten Inhalte, die kann ich jetzt nicht vorweggreifen. Morgen wird Minister Pistorius sich vor Ort direkt in Ramstein an die Presse wenden. Normalerweise ist da ein Statement geplant. Das ist auch mein Stand jetzt. Natürlich ist das eine besondere Veranstaltung. Es wird die letzte UDCG sein, der aktuellen oder wo die aktuelle US-Administration dran teilnimmt. Danach wird es ja einen Wechsel geben in Washington. Und da ist das schon etwas Besonderes natürlich, weil auch der amerikanische Verteidigungsminister zum letzten Mal dran teilnehmen wird, der aktuelle. Aber natürlich wird es hier natürlich den Zweiklang geben, der Zweiklang, der bei den letzten Gesprächen schon immer der Zweiklang war. Also auf der einen Seite, wie unterstütze ich oder wie können wir unterstützen die aktuellen Bedarfe der Ukraine, um sich gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu verteidigen? Und da wissen Sie, dass unsere Listen und unsere Unterstützungsleistungen schon weit ausgeplant sind. Generalmajor Freuding betont immer wieder, dass wir eigentlich jeden Tag LKWs haben, die in die Ukraine fahren mit Unterstützungsmitteln, mit Ausrüstung. Und so werden wir auch unsere Unterstützung, die wir dieses Jahr bei ca. 8 Milliarden hatten, allein für militärische Ausrüstung, nächstes Jahr fortsetzen natürlich, weil wir schon Zusagen haben, die wir auch erfüllen werden. Es wird weitere Luftverteidigungssysteme geben und so weiter. Sie kennen die Liste der Bundesregierung. Dort finden Sie ja im hinteren Teil die ganzen Lieferungen, die wir noch vorsehen und die wir auch liefern werden. Das ist also der eine Teil. Und hier wird sicherlich auch der Schwerpunkt weiterhin bei Luftverteidigung, gepanzerten Gefechtsfahrzeugen liegen und Artillerie. Und dann ist natürlich der zweite Teil, dass wir mit unseren Partnern gemeinsam die ukrainischen Streitkräfte mittel- und langfristig ertüchtigen wollen. Da geht es um diesen Capability-Aufbau, diese Capability-Coalitions. Und hier wird sicherlich auch ein Schwerpunkt sein, dass man hier die Synchronisation der einzelnen Capability-Coalitions weiter vorantreibt, um eben die ukrainischen Streitkräfte langfristig in die Lage zu versetzen, ihr Territorium zu verteidigen und für Sicherheit zu sorgen.
Dann Herr Warwick zu diesem Thema noch.
Die Bundesregierung hat auf eine Anfrage der Linksfraktion eingeräumt, dass 54 Bundeswehrsoldaten im Rahmen der NATO für die Ukraine tätig sind. 44 davon leisten demnach ihren Dienst in der extra etablierten NATO-Kommandozentrale für den Krieg in der Ukraine in Wiesbaden. 10 weitere wiederum sind angestellt in der Voluntary National Contribution. Letzteres ist ein NATO-Programm, das, ich zitiere, das militärische Strukturen auf dem Gebiet der NATO aufbaut und unterstützt. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, ob die Bundesregierung definitiv ausschließen kann, dass diese 10 genannten Bundeswehrsoldaten nicht direkt auf dem Gebiet der Ukraine tätig sind.
In der Ukraine sind keine Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung der Ukraine direkt tätig, in diesem Zusammenhang nicht tätig. Wenn wir Besuche haben, die wir ja haben zum Austausch, wenn zum Beispiel der Minister in die Ukraine geht, dann ist auch Begleitung vor Ort. Aber diese von Ihnen genannten Dienstposten sind nicht in der Ukraine tätig.
Dennoch eine Verständnisfrage. Alle 54 Bundeswehrsoldaten sind laut Bundesregierung oder unterstehen laut Bundesregierung direkt dem SACEUR, also dem ranghöchsten NATO-General in Europa, dem US-General Cavoli. Da würde mich interessieren, welche Befehls- und Kommandogewalt unterstehen denn diese Bundeswehrsoldaten im Falle von einem Interessenskonflikt, etwa bei direkten kriegerischen Auseinandersetzungen mit Russland zwischen Deutschland und den USA? Unterstehen sie nach wie vor dem SACEUR oder der Befehls- und Kommandogewalt des Verteidigungsministers beziehungsweise einem Kriegsfall des Kanzlers?
Ich verstehe Ihre Frage ehrlich gesagt nicht, weil ein Kriegsfall oder Angriffsfall auf ein NATO-Land den Bündnisfall ausrufen würde und damit die NATO und das Bündnis in Gänze betroffen wäre und damit unterstellte Kräfte der NATO auch der NATO unterstellt bleiben würden.
Aber das ist, doch, Sie hatten...
Davon haben Sie gesprochen.
So. Okay, wir machen mathematisch weiter. Und sind nochmal außenpolitisch mit einer Frage zur Westbank von Herrn Toffinier.
Herr Wagner, in den letzten Tagen kam es zu gewalttätigen Übergriffen israelischer Siedler auf palästinensische Wohnungen. Mehrere Wohnungen wurden niedergebrannt, Autos wurden niedergebrannt. Das israelische Militär hat nicht interveniert. Da hätte ich mit einer Reaktion dazu und auch zur Äußerung des israelischen Finanzministers Smotrich, der gestern im Gespräch mit israelischen Medien gesagt hat, dass die palästinensischen Städte in der Westbank genau wie Gaza niederbombardiert werden sollen und platt gemacht werden sollen.
Lassen Sie mich vielleicht mit dem letzteren anfangen. Diese Äußerung weisen wir strikt zurück. Sie sind nicht hilfreich, sie sind eskalierend und sie helfen auch nicht einer Friedensfindung im Nahostkonflikt. Zum Ersten, in der Tat, wir sind auch sehr besorgt über die Lage im Westjordanland. Das betrifft die von Ihnen genannten Vorfälle, es betrifft auch Terroranschläge, die es ja gab, bei dem zuletzt 3 Israelis getötet worden sind. Insofern ist die Lage da sehr, sehr angespannt und wir rufen da alle auf, das zu tun und beizutragen, dass sich die Lage wieder beruhigt. Sie sehen das Vorgehen der Palästinenser Behörde im Flüchtlingslager Jenin gegen Terror. Das ist gut, dass die palästinensischen Sicherheitskräfte da auch selbst aktiv werden. Und es ist wirklich bedauerlich, dass da am Wochenende neu zu Toten und zu Verletzten geworden sind. Darunter ja auch eine 22-jährige palästinensische Journalistin durch einen Scharfschützen der Militanz. Also diese Vorfälle müssen natürlich aufgearbeitet werden. Aber nochmal, also die Lage im Westjordanland ist sehr, sehr angespannt und es sind, glaube ich, alle gut beraten, das zu tun, was sie tun können zu einer Beruhigung und zu einer Deeskalation.
Dann schieben wir jetzt mal kurz eine Nachreichung dazwischen, beziehungsweise Zahlen zu häuslicher Gewalt vom BMI, die eine Frage von vorher betreffen.
Das war die Frage von Herrn Jessen. Ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Reihe von Zahlen vorlesen. Die wichtigste vielleicht: im Jahr 2023 gab es über 256.000 Menschen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Davon waren 70% weiblich. Das bedeutete einen Anstieg von 6,5% im Vergleich zum Vorjahr 2022. Ich möchte vielleicht zu allen weiteren Details darauf verweisen, dass die Bundesinnenministerin und die Bundesfamilienministerin Mitte Juni letzten Jahres, muss man jetzt sagen, also Mitte Juni 24 das Lagebild häusliche Gewalt vorgestellt haben. Das betrifft die Zahlen von 23, die zu 24 liegen uns noch nicht vor. Es gab hier vor einigen Wochen die Vorstellung des ersten Lagebilds geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten. Dort finden Sie auch eine ganze Reihe von Informationen. Wir gehen, und das finden Sie in beiden Lagebildern, davon aus, dass es eine relativ hohe Dunkelzahl gibt. Was das Anzeigeverhalten betrifft, würde ich darauf hinweisen, dass es Dunkelfeldstudien vom BKA gibt. Und wenn Sie die Informationen dort nicht finden, die Sie suchen, dann würde ich Sie bitten, sich direkt ans Bundeskriminalamt zu wenden, die genau zu solchen Fragen, also auch zum Anzeigeverhalten und zum Dunkelfeld forschen. Vielleicht erlauben Sie mir hier an dieser Bühne nochmal zwei Hinweise zu geben. Betroffene von häuslicher Gewalt können sich an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen wenden, das unter der Nummer 116 016 rund um die Uhr kostenlose und anonyme Beratung bietet. Bild. Darüber hinaus gibt es eine App des Vereins Gewaltfrei in die Zukunft, bei dem von häuslicher Gewalt betroffene Frauen einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen und zu Unterstützungsangeboten erhalten und darüber auch Brücken bauen können zu weiteren Betroffenen. Das wäre es von meiner Seite. Danke.
Danke für diese Nachreichung. Und dann bin ich jetzt bei dem Kollegen von Ihnen aus gesehen rechts hinten.
Ja, guten Tag. André Goldschmidt, Deutsche Welle Lateinamerika. Die Frage an Herr Wagner zum Thema Venezuela. In den letzten Tagen sind mehr als 100 Ausländer festgenommen. Söldner, behauptet die Regierung, unter denen, die an destabilisierende bzw. Terroraktionen teilnehmen sollten. Und darunter sind auch laut der venezolanischen Regierung auch Deutsche. Können Sie uns das bestätigen oder haben Sie nähere Informationen?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Die Medienberichte haben wir natürlich verfolgt und was wir da sehen, das Vorgehen auch gegen Oppositionelle, ist tatsächlich besorgniserregend. Die Angaben, also wir haben auch die Angaben natürlich der venezolanischen Behörden da gesehen, was Ausländer angeht. Es ist tatsächlich so, dass wir noch nicht notifiziert worden sind zu diesen Fällen. Das heißt, eigentlich ist es ja Usus im Völkerrecht, im konsularischen Recht, dass wenn ausländische Staatsangehörige auf dem Gebiet eines Staates festgenommen werden, dass dann die entsprechenden Botschaften oder Konsulate informiert werden. Das ist nicht der Fall. Insofern haben wir keine Kenntnis von Deutschen, die dort im Zuge verhaftet worden seien. Insofern kann ich nur bei dem bleiben, was ich jetzt gesagt habe.
Nachfrage, ja?
Ja, eine Nachfrage zum Thema Venezuela. Am Freitag wird der Nicolás Maduro als Präsident vereidigt. Edmundo González, der auch die Präsidentschaft für sich beansprucht, wird auch da in Venezuela sein, auch um vereidigt zu werden. Das wissen wir ja nicht genau, was er vorhat. Da kommt bestimmt zu Konflikt. Weiß nicht, ob Gewalt oder nicht, aber was ist die Position, die Haltung von der Bundesregierung dazu? Danke.
Also, wir haben uns ja schon wiederholt dazu eingelassen, auch auf europäischer Ebene. Insofern kann ich das jetzt hier nur wiederholen. Alle Informationen, die uns vorliegen, deuten darauf hin, dass González die Wahl gewonnen hat. Aber es ist eben auch so, ohne eine Veröffentlichung der sogenannten Actas, der Wahlunterlagen, die ja unabhängig überprüft werden müssen, kann das Wahlergebnis eben nicht rechtmäßig festgestellt werden. Und das heißt, dass Nicolás Maduro nicht als Wahlsieger betrachtet werden kann. Das heißt aber eben auch umgekehrt González nicht. Insofern stellen sich da noch eine ganze Reihe von Fragen.
Dann Herr Warwick dazu.
Also nur eine grundsätzliche Verständnisfrage, was die Anerkennung der Maduro-Regierung angeht. Es ist, korrigieren Sie mich, aber ich glaube, vor ungefähr einem Monat hat Deutschland einen neuen Botschafter nach Venezuela entsandt und dem wurden auch die entsprechende Beglaubigungsurkunde von Maduro ausgehändigt. Kann man das als eine zumindest de facto Anerkennung der Regierung Maduro interpretieren oder wie ist dieser diplomatische Ablauf zu bewerten?
Ich kann das gerne nochmal ausführen. Wir kennen keine Regierung an, sondern wir kennen Staaten an. Es ist tatsächlich so, dass wir vor Ort mit einem Botschafter vertreten sind, der ja auch zur konsularischen Betreuung von deutschen Staatsangehörigen da ist. Aber nochmal zu den Wahlvorgängen gilt das, was ich eben gesagt habe. Solange diese Actas, diese Wahlunterlagen nicht veröffentlicht sind, kann man eben nicht unabhängig überprüfen, wie die Wahl in Venezuela ausgegangen ist. Und deshalb gilt die Forderung von uns, gilt die Forderung der Europäischen Union, diese Unterlagen zu veröffentlichen.
Nachfrage?
Dann, ja, eine klassische Frage. Ich habe so ein gewisses Déjà-vu. Sie haben jetzt noch mal extra betont, die Bundesregierung würde keine Regierung, sondern nur Staaten anerkennen. Jetzt kennen wir ja alle hier im Raum die Causa Guaido, wo die Bundesregierung, wohlgemerkt nicht die ihrige, aber trotzdem die Bundesregierung, justement mit Guaido eine Person und eine Regierung anerkannt hat und nicht den Staat. Bedauert die Bundesregierung das im Nachhinein, dass sie so vorgegangen ist?
Herr Warwick, ich bin ja nicht zur historischen Aufarbeitung hier, sondern ich bin dazu da, für das Auswärtige Amt aktuelle außenpolitische Vorgänge zu kommentieren. Und das habe ich getan.
So, dann komme ich zur Afrikapolitik mit einer Frage von Frau Gerhäuser.
Genau, und zwar einmal möchte ich Herrn Hebestreit befragen und einmal Herrn Wagner. Von Herrn Hebestreit würde ich gerne wissen, wir sind so informiert, dass die afrikapolitischen Leitlinien im Kabinett beschlossen wurden. Welche Bedeutung haben die für den Bundeskanzler 6 Wochen vor der nächsten Bundestagswahl?
Ja, die waren auf der sogenannten Top-1-Liste, die wir in der Regel hier nicht vortragen, aber da ist sie tatsächlich beschlossen worden. Die Welt und auch der afrikanische Kontinent haben sich seit der letzten Auflage der afrikapolitischen Leitlinien im Jahr 2019 stark verändert. Das haben wir alle wahrgenommen. Und auch die Prioritäten unserer Afrikapolitik haben sich seit 2019 stark gewandelt. Der partnerschaftliche Ansatz beim Umgang mit globalen Fragen hat an Bedeutung gewonnen. Ebenso unser Einsatz dafür, dass afrikanische Länder eine angemessene Stimme in der internationalen Politik haben. Sie erinnern sich an unser Engagement, dass die Afrikanische Union auch Mitglied der G20-Gruppe werden konnte. Themen wie zum Beispiel Migrationspartnerschaften oder die Aufarbeitung der Kolonialzeit haben ebenfalls an Gewicht gewonnen. Andere Themen wie Wachstum und Sicherheit bleiben wichtig. All dem tragen wir Rechnung mit der von Ihnen genannten Weiterentwicklung der Leitlinien. Ich nenne noch mal kurz die 4 Schwerpunktziele, die wir darin ausrichten. Das ist die Bewältigung globaler Herausforderungen, die Förderung nachhaltigen Wachstums, Stärkung demokratischer Resilienz und Sicherheit, Frieden und nachhaltige Stabilität. Und das ist natürlich kein plötzlicher Prozess, in dem diese Leitlinien überarbeitet worden sind, sondern ein langfristig in dieser Regierung angelegter. Jetzt ist die Legislaturperiode etwas kürzer als ursprünglich geplant und trotzdem machen wir natürlich weiter unsere Arbeit. Und auch diese Leitlinien sind ja weiter Grundlage für diese Arbeit und bauen auf den vorherigen Leitlinien auf. Und insofern ist das genau richtig, dass sie jetzt auch im Kabinett beschlossen werden.
Dankeschön. Und von Herrn Wagner würde ich gerne wissen, da Namibia als einziges Land, in dem die Leitlinien namentlich genannt wird und es da die Formulierung gibt, dass es eine Priorität für die Aussöhnung gäbe, wie gut läuft denn das jetzt mit der neuen Regierung Namibias aktuell, dieser Aussöhnungsprozess?
Ja, Sie haben recht und das kann ich nur bestätigen, dass das für uns eine hohe Priorität hat. Ich habe jetzt hier aber keine Neuigkeiten dazu zu verkünden, aber Sie wissen, und das ist eben auch Teil dieser afrikanischen politischen Leitlinien, dass diese Bundesregierung ja der kolonialen Aufarbeitung eine hohe Priorität zugemessen hat. Das ist nicht sozusagen, dient nicht nur der historischen Aufarbeitung, sondern das hat auch sehr konkret politische Gründe, weil es eben so ist, dass man einen partnerschaftlichen Ausbau der Beziehungen mit den so wichtigen Partnern Afrikas eben nur gewährleisten kann, wenn dieses Verhältnis auf Vertrauen und auf Glaubwürdigkeit fußt. Und da ist eben die glaubwürdige Aufarbeitung deutscher Verbrechen, deutscher Kolonialvergangenheit ein wichtiger Bestandteil. Zu Namibia, wie gesagt, gibt es intensive Gespräche, einen intensiven Kontakt, die gut vorankommen. Aber ich habe hier zu diesem Zeitpunkt keine Ankündigung zu machen.
Eine Nachfrage, und zwar, wenn Sie das jetzt so betonen, dass das so wichtig sei, die Aufarbeitung der kolonialen Verbrechen, denken Sie nicht, dass Staaten wie Tansania oder auch Kamerun irritiert sein könnten, nicht genannt zu werden?
Das ist ja keine sozusagen abschließend exklusive Liste, sondern das ist tatsächlich etwas, was wir ja in vielen Teilen auf dem afrikanischen Kontinent getan haben. Ich erinnere auch nochmal an Nigeria, die Benin-Bronzen zum Beispiel. Insofern sind wir auch mit diesen anderen Partnern da in einem engen Austausch. Es gab Reisen der Staatsministerin im Auswärtigen Amt auch in diese Länder. Insofern ist das ein Dialog, den wir da beständig führen.
Dann Herr Warwick zu diesem Thema und Herr Ratz.
Ja, wenn wir gerade beim Kontext Neokolonialismus und Afrika sind, der französische Präsident Macron hat am 6. Januar im Rahmen des alljährlichen Treffens aller französischer Botschafter in Paris erklärt, dass die Afrikaner Dankbarkeit gegenüber Frankreich vermissen lassen würden und ohne die Präsenz französischer Truppen wären viele dieser Staaten gar nicht mehr souverän. Westafrikanische Vertreter haben ihm in Reaktion neokoloniales Verhalten vorgeworfen. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung die Einschätzung ihres französischen Partners oder eher der westafrikanischen Partner bezüglich der Aussagen des Präsidenten?
Herr Warbeck, das ist jetzt wirklich eine Frage, die Sie an die französische Regierung richten müssen. Und es ist ja guter Usus, dass Sie hier die Äußerungen, das hatten wir am Anfang dieser Pressekonferenz, da ging es um Äußerungen, die uns von der anderen Seite des Atlantiks erreichen, nicht kommentieren.
Herr Ratz dazu noch?
Danke. Ja, Herr Wagner, inwieweit gibt es denn in den Leitlinien auch Vorgaben zum Umgang mit dem chinesischen bzw. auch russischen Einfluss in Afrika?
Das ist auch Thema, aber nochmal diese Leitlinien, die Sie ja dann auch gern auf unserer Homepage nachlesen können, geben sozusagen den politischen Rahmen für einen stärkeren Ausbau der Partnerschaften zu den Staaten Afrikas. Und das buchstabieren wir dann, und das knüpft so ein bisschen an das an, was Steffen Hebestreit eben hier ja auch schon beschrieben hat, an die Arbeiten, die wir ohnehin ja in der ganzen Legislaturperiode schon gemacht haben, länderspezifischer Strategien, sozusagen die Beziehungen mit Blick auf einzelne Länder. Aber natürlich nehmen wir wahr, wie China und Russland in Afrika unterwegs sind, welche Instrumente sie benutzen, um dort Einfluss zu nehmen, im positiven, aber häufig eben auch in einem anderen Sinne. Und es ist, glaube ich, wir sind gut beraten als deutsche Bundesregierung, aber eben auch als Europäer, dort andere partnerschaftlichere, gleichberechtigte Angebote zu machen. Und das ist Sinn und Zweck dieser in den Leitlinien skizzierten Politik.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann setzt Herr Jessen ein neues Thema.
Ja, Frage geht ans Finanzministerium, weil das Finanzministerium die Rechtsaufsicht ausübt über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Sie kennen die aktuelle Berichterstattung vor allem im Spiegel. Da geht es darum zusammengefasst, dass eine Reihe von Immobilien aus Bundesbesitz verkauft worden sind, die historische Beziehungen haben, zum Beispiel, dass sie zu Außenlagern von KZs oder anderen NS-Verbrechen, und dass zum Teil solche Immobilien verkauft wurden an Menschen, die eher einem, sagen wir mal, rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen sind und die offensichtlich die als eine Art ideologisch-politischer Trophäe ansehen. In der Berichterstattung hat man den Eindruck,
Herr Jessen, vielleicht kommen Sie zu Ihrer Frage,
weil ja,
Sie das sehr lange ausführen.
Die Berichterstattung erweckt den Eindruck, dass bei den Verkaufsaktionen nicht genügend der historische Hintergrund und die Besonderheit dieser Immobilien geprüft wird. Wie reagieren Sie auf diese zumindest impliziten Vorwürfe?
Vielen Dank für Ihre Frage. Ich habe dazu noch nichts vorliegen, weil ich glaube, es bezieht sich auf sehr aktuelle Berichterstattungen. Wir liefern dazu gerne nach.
Vielen Dank.
Dann möchte Herr Warwick noch was über Minister Habeck wissen, das vermutlich sich an das BMWK richtet?
Im Zweifel eher an, ja, schauen wir mal, ich habe an andere Ministerien und Sprecher gedacht, aber ich der Grünkanzlerkandidat und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat kürzlich in München ohne städtische Erlaubnis ein Riesenporträt von sich auf das Münchner Siegestor projizieren lassen. Da würde mich zunächst interessieren, Herr Hebestreit, wie bewertet denn der Kanzler auch eingedenk des historischen Hintergrunds des Siegestors diese Aktion seines Mitkonkurrenten um die Kanzlerschaft, und plant der Kanzler denn unter Umständen gar ähnliche Aktionen, etwa an der Berliner Siegessäule oder am Kriegerdenkmal zu 7071 in Hamburg-Roterbaum?
Herr Warwick, das kommentieren wir überhaupt nicht. Wir haben uns hier vor einigen vergangenen Regierungspressekonferenzen, habe ich ja einmal so ein Disclaimer gemacht, wir sind hier dafür da, Regierungshandeln zu kommentieren. Es läuft jetzt ein Bundestagswahlkampf, und auch einige Regierungsmitglieder befinden sich in diesem Bundestagswahlkampf. Insofern werden wir hier sehr fein trennen zwischen dem, was in den Wahlkämpfen sich abtut. Das gehört dorthin und kann dort kommentiert und bewertet werden. Wir sprechen für die Regierung und bewerten Regierungshandeln. Und deswegen kann ich an der Stelle ganz klar sagen, dass ich mich dazu nicht äußere. Und das andere wäre an den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz die Frage, die Sie da nahelegen. Da müssen Sie sich an die Parteizentrale der SPD wenden.
Ich schaue mal einmal in Richtung BMWK, aber so.
Noch eine Nachfrage hätte
ich. Ja, bitte sehr.
Dann hätte ich noch eine Nachfrage ans Auswärtige Amt zu möglichen Reaktionen auf internationaler Ebene. Das Siegestor trägt ja seinen Namen, weil dort nach dem deutsch-französischen Krieg die bayerischen Truppen den Sieg gegen Frankreich gefeiert haben. Und auch in der Zeit des Nationalsozialismus war es ein zentrales Symbol für die NS-Propagandaapparate. Deswegen würde mich vor diesem Hintergrund interessieren, ob es denn Beschwerden von französischer Seite oder anderer internationaler Partner gab in Bezug auf dieses Vorgehen des amtierenden Wirtschaftsministers und potenziellen Kanzlerkandidaten, was er eingedenk der Symbolik dieses Ortes bezwecken wollte.
Ist mir nicht bekannt, nein.
Können Sie es nachliefern, falls da was...
Falls es das geben sollte, ich habe meine großen Zweifel, kann ich das gerne nachhalten.
So, gibt es weitere Fragen? Herr Bassay.
Ja, vielleicht eine letzte Frage. An BMVG aus Frankreich gibt es Berichte, dass ein paar Dutzend ukrainische Soldaten desertiert sind. Gibt es in Deutschland, also die dort in Ausbildung sind, gibt es gleiche Entwicklungen in Deutschland bei den ukrainischen Soldaten, die hier ausgebildet werden?
Aus Gründen der Vertraulichkeit, die wir mit unseren ukrainischen Partnern haben, verweisen wir für so eine Frage grundsätzlich an die ukrainische Seite.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke für diesen Mittwoch und eine gute Woche noch und vielleicht bis Freitag.